Routine ist voll langweilig. Stimmt soweit, aber Routinen helfen uns auch unglaublich dabei, Veränderungen nachhaltig wirklich umzusetzen. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich dir in dieser Episode.
Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht's nicht um langes Meditieren, hier geht's um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen.
Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch mitten im Januar und beschäftigen uns mit der Frage, wie wir denn tatsächlich Veränderungen wirklich nachhaltig auch umsetzen können. Also wie werden aus Worte Taten, wie schaffen wir es, dass es nicht nur bei den guten Vorsätzen von Silvester bleibt, sondern sich tatsächlich auch langfristig etwas in unserem Leben ändert. Und ich gebe zu, dass das Thema vielleicht für den einen oder anderen etwas zynisch daherkommt, weil wir gerade es sowieso mit sehr, sehr vielen Veränderungen in unserem Leben zu tun haben. Wir stecken immer noch mitten in der Corona-Krise und das wird sich jetzt auch nicht so schnell ändern. Und da sind natürlich solche Themen wie eigene, selbstbestimmte Veränderungen im Leben rutschen vielleicht ein bisschen mehr nach hinten oder du sagst auch einfach, was auch nachvollziehbar ist, ich habe genug Veränderungen gerade in meinem Leben, ich habe auch genug zu tun. Das kann ich nachvollziehen, das geht mir ehrlicherweise auch ähnlich. Ich merke, dass nach wie vor, auch wenn wir eigentlich schon in Monat 10, Monat 11 sind und irgendwie man immer so denkt, man müsste sich doch jetzt mal längst dran gewöhnt haben, ich merke auch, wie das einfach wirklich wahnsinnig viel Energie zieht und dass ich, ich bin nicht so, wie ich sonst irgendwie bin. Das ist aber auch in Ordnung. Und das, ich muss mich da auch jeden Tag neu dran erinnern. Ich habe da auch noch einen kleinen Post-it-Hinweis an meinem Badezimmerspiegel hängen. Ich muss zurzeit nicht die perfekte, ich muss sonst auch nicht perfekt sein, aber ich muss eben nicht zurzeit die Supermama sein. Ich muss zurzeit auch nicht die super Unternehmerin sein. Ich erlaube mir auch mal schwach zu sein. Ich erlaube mir demotiviert zu sein. Ich erlaube mir faul zu sein. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz möchte ich zumindest nicht komplett mich nur sozusagen mit den Veränderungen beschäftigen, die da von außen auf mich irgendwie einprasseln. Schule auf, Schule zu, mal gucken, vielleicht auch nicht und solche Sachen, sondern ich möchte natürlich trotzdem wieder auch ein bisschen mehr Selbstbestimmung in mein Leben bekommen. Und deshalb habe ich zumindest auch für dieses Jahr mir ganz bewusst Ziele gesetzt. Die sind natürlich so flexibel, dass sie auch in bestimmten Krisen irgendwie funktionieren können. Und sie sind vielleicht auch etwas kleiner ausgefallen, als sie vielleicht in einem, in Anführungszeichen, normalen Jahr ausgefallen wären. Aber ich möchte trotzdem mich mit Veränderungen beschäftigen, weil es mir einfach auch ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit, mehr Selbstkontrolle einfach wieder zurück in mein Leben bringt. Und deshalb, es ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, interessiert mich gerade gar nicht, Thea, dann mag er dir einfach diese Folgen für einen Zeitraum, wenn es vielleicht für dich besser passt. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, mach es trotzdem. Und es müssen ja keine großen Veränderungen sein. Es können ja auch einfach kleine Dinge sein, die du vielleicht in deinem Leben verändern möchtest. Und auch dann helfen dir alle Tipps, Tricks und Hinweise, die ich dir in dieser, aber auch in der letzten Episode und auch in der kommenden einfach gebe. Also, heute soll es um das Thema Routine gehen und eine wunderbare Überleitung zu dem, was jetzt kommt, weil das ist jetzt in Folge 47 oder 48, wo wir hier gerade sind, quasi ja auch schon eine Routine. Wir machen ein Ali, also atmen, lächeln, innehalten. Ich schenke dir eine kleine Pause. Deshalb, egal was du machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir einfach einen Punkt, wo du etwas Schönes siehst. Und dann atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk all diesen langweiligen Routinen ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und lass uns beginnen. So, also Veränderung, die zweite. Wann ist denn eigentlich ein Veränderungsprozess abgeschlossen? Also egal, ob es jetzt um ein Veränderungsprojekt bei dir selbst geht oder auch um einen Veränderungsprozess in einem Unternehmen, einer Organisation, wann können wir denn sagen, dieser Veränderungsprozess ist abgeschlossen? Die Linie, die ich da immer zeichne, ist, wenn etwas tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen ist, also so selbstverständlich ist, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Wenn es so selbstverständlich ist, wie morgens Zähne putzen, ne? Das ist ja auch keine Handlung, die du dir vornimmst, die du dir irgendwie in deinen Terminkalender eintragen musst. Das ist etwas, was mehr oder weniger automatisch passiert, eine Handlung, die du automatisch vollziehst, selbst wenn du noch völlig schlaftrunken irgendwie über den Flur tapperst du eben ins Bad und greifst zur Zahnbürste irgendwann. Und in Organisationen ist das auch ähnlich, ne? Also wenn ich da beispielsweise eine neue Führungskultur implementieren möchte und zum Beispiel sage, ich möchte mehr Mitbestimmungsrecht für die MitarbeiterInnen implementieren, dann ist das erst dann wirklich abgeschlossen, wenn es zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist und wenn niemand mehr bewusst darüber nachdenken muss und auch nicht mehr über PowerPoint-Präsentationen oder Kaffeetassen daran erinnert werden muss, sondern wenn es tatsächlich eine Selbstverständlichkeit sowohl für die Führungskräfte als auch für die MitarbeiterInnen ist, das tatsächlich in ihrem Arbeitsalltag wirklich anzuwenden. Und das genauso wie auch die Einführung von einer neuen Software. Wenn ich die völlig selbstverständlich benutze oder Autofahren, wenn ich in einem Auto sitze und nicht mehr drüber nachdenken muss, bin ich jetzt im ersten Gang oder im zweiten und oh mein Gott, wo ist denn jetzt eigentlich die Kupplung? Dann ist tatsächlich so ein Veränderungsprozess, und Veränderungsprozess heißt ja auch immer ein Lernprozess, dann gilt das tatsächlich als abgeschlossen. Jetzt können wir natürlich auch sagen, okay, Veränderungsprozesse sind eigentlich nie zu Ende, weil auch aus jedem Veränderungsprozess ergeben sich dann wieder neue Dinge, die dann wieder in den nächsten Veränderungsprozess führen. Ich glaube, wir können aber mit Unendlichkeit nicht so wirklich gut umgehen. Deshalb finde ich meine Linie ein bisschen besser als diese philosophische Betrachtung. Also, es muss etwas in Fleisch und Blut übergehen. Das heißt, du tust dir einen großen Gefallen, wenn du Veränderungsprozesse so gestaltest, dass daraus Routinen entstehen können und du von Anfang an auch Routinen verwendest, um tatsächlich eben Veränderungen in dein Leben nachhaltig zu integrieren, zu implementieren. Routinen sind etwas, was unser Gehirn sehr, sehr mag, weil wenn unser Gehirn in einer Routine sich bewegen kann oder in einer Routine agieren kann, dann verbraucht es möglichst wenig Energie. Und unser Gehirn ist wohl, habe ich zumindest gelernt durch das, was ich so aus der Neurologie irgendwie gelesen habe, unser Gehirn ist wohl ein sehr, sehr egoistisches Organ und in der Hauptsache auch damit beschäftigt, Energie einzusparen, weil könnte ja sein, dass dem nächsten Säbelzahntiger um die Ecke kommt und dann muss irgendwie alles ganz reibungslos funktionieren. Deshalb versucht unser Gehirn irgendwie wohl Energie zu sparen und liebt deshalb Routinen. Und ich selber und du vielleicht auch, liebe natürlich auch an vielen Stellen Routinen. Also wenn sich wirklich etwas eingespielt hat, wenn ich zum Beispiel morgens nicht darüber nachdenken muss, was sind jetzt die nächsten drei wichtigsten Schritte, um in den Tag zu starten, sondern da einer Routine folge, dann entspannt mich das natürlich auch ungemein. Wenn ich nicht darüber nachdenken muss, sondern schon sozusagen ein Programm da ist, was einfach nur ablaufen muss, dann ist das natürlich ungemein förderlich und entspannt einfach schon mal zum Beispiel so einen Tageseinstieg. Und wie belastend das sein kann, merkt man immer wieder, wenn man gezwungen ist, sozusagen aus den Routinen auch rauszubrechen. Ne? Also ich erinnere mich noch, als meine Tochter beispielsweise vom Kindergarten in die Schule gewechselt hat und da sozusagen die Routine, die Morgenroutine plötzlich eine ganz, ganz andere war. Die ersten 2-3 Wochen, ich weiß noch, das war so anstrengend, bis wir da wieder in eine neue Routine gefunden haben. Das hat so viel Energie gekostet und ich habe um 9 schon gedacht, boah, ich bin so bereit für den Mittagsschlaf, weil es einfach wahnsinnig anstrengend war. Und jetzt auch natürlich, ne, in diesem permanenten Wechsel zwischen mal Homeschooling, mal nicht Homeschooling, mal so Halbunterricht, mal nicht und so weiter, da brechen natürlich auch alle Routinen, die wir morgens bisher so hatten, irgendwie zusammen. Und das zieht einfach wahnsinnig viel Energie. Also Routinen sind natürlich langweilig, keine Frage. Niemand möchte von morgens bis abends irgendwie Routine in seinem Leben haben, keine Frage. Aber Routinen haben auch wirklich den großen, großen Vorteil, dass sie uns einfach wirklich sehr, sehr entlasten, weil es läuft, wie gesagt, einfach ein automatisiertes Programm ab. Und das heißt auch fürs Gehirn und für uns selber, wir müssen keine Entscheidung mehr treffen. Wir müssen nicht jeden Morgen neu entscheiden, was essen wir zum Frühstück. In der Regel haben wir entweder ein favorisiertes oder so eine 2-3 favorisierte Dinge, die wir zum Frühstück essen. Und dann müssen wir da keine großen Entscheidungen mehr treffen. Und wir wissen ja auch, Entscheidungen kosten einfach auch schon eine ganze, ganze Menge Energie einfach. Und wenn wir das nicht tun müssen, weil es eine hinterlegte Routine gibt, dann ist das was ganz, ganz Tolles. Das heißt natürlich nicht, dass unser Leben, wie gesagt, in einer kompletten Routine irgendwie laufen soll. Unser Gehirn liebt die Abwechslung genauso. Also ich sage zum Beispiel auch immer Seminarteilnehmern, sie sollen einfach mal nach der Pause, wenn wir weitermachen, den Platz wechseln. Wenn man da in so einem Stuhlkreis sitzt oder wie auch immer, dass man sich einfach einen neuen Platz mal sucht. Allein das ist schon für das Gehirn eine tolle neue Abwechslung, um wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr Fokus einfach für so ein Seminar zu haben. Oder wenn wir heute über Kreativität reden würden, ne, dann würde ich dir wahrscheinlich auch eher raten, verändere doch mal deinen Arbeitsweg. Versuch doch mal, jeden Tag einen neuen Weg zu deinem Büro oder zu deinem Arbeitsort irgendwie zu finden, weil da sorgt dann einfach die Abwechslung, die neuen vielen Impulse einfach dazu, angeblich, ne, ich bin ja keine Neurowissenschaftlerin, also dann sorgt sozusagen all das eben dafür, dass wir neue Impulse bekommen und damit einfach auch unsere Kreativität wächst. Ne? Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um langfristige Veränderungen und deshalb beschäftigen wir uns mit dem Thema Routine. Also, wie gehe ich es jetzt an? Wir haben ein Ziel, wir haben eine Idee davon, was wir verändern wollen. Wie kriegen wir es jetzt mit Hilfe von Routinen hin, dass das tatsächlich auch sich langfristig auf unser Leben auswirkt, beziehungsweise langfristig in unser Leben, in unserem Leben Raum und Zeit einfach einnimmt? So, das erste ist, was wir machen müssen, ist ein wirklich konkretes Ziel definieren. Da sei nochmal verwiesen auf die Folge zum Thema Zieldefinition, SMART-Formel aus dem Dezember. Und auch dazu sich mal zu überlegen, wie sieht denn dann auch das Ergebnis aus? Und nimm dir dafür wirklich mal Zeit. Versuch mal in 3, 4, 5 Sätzen das aufzuschreiben. Da kann man auch natürlich wunderbar ein Vision Board beispielsweise dazu machen oder auch irgendwie eine Zeichnung anfertigen oder was auch immer, was ich zum Beispiel immer sehr gut finde, weil ich das tatsächlich sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich mal so eine Mittagsruhe zwischendurch in meinem Tag einbaue und mich so 20 Minuten hinlege, dann schaffe ich es meistens nicht irgendwie zu schlafen, weil ich brauche immer ewig irgendwie, um einzuschlafen. Aber ich verliere mich dann in schönen Tagträumen und dann stelle ich mir immer wieder vor, wie ist das Ergebnis, wenn ich erfolgreich etwas umgesetzt habe, wie ist dann das Ergebnis, wie könnte das aussehen in allen möglichen Situationen, Szenarien. Und da darfst du auch gerne ein bisschen rumspinnen und rumfantasieren, ne? Und zum Beispiel dir schon mal vorstellen, wie es dann ist, wenn du zu einem Interview in einem Fernsehstudio eingeladen wirst oder einen Preis entgegennimmst, was du dann als Dankesrede sagen wirst und so. solche Sachen. Ne? Also einfach mal wirklich sich immer wieder vorzustellen, wie ist dann das Ergebnis? Was habe ich eigentlich davon? Ne? Da sind wir wieder so ein bisschen auch bei der Warum-Frage. Ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir wissen, warum wollen wir eigentlich etwas machen? Ne? Also fange ich jetzt an, mich mit Joggen jeden Tag zu quälen, weil irgendwie alle joggen und das muss man ja machen. Das ist kein wirklich großes, starkes Warum. Oder gibt es tatsächlich eine Vision, eine Vorstellung davon, von einem gesunden, flexiblen, fitten Körper und weiß ich nicht, was da sozusagen, ich jogge nicht, deshalb kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Was ist sozusagen das Warum, was ist das Ergebnis, was passiert, wenn du es schaffst, jeden Tag 5 Kilometer, ich weiß nicht, sind das 5 Kilometer viel, keine Ahnung. Also was passiert dann? Wie fühlt sich dein Körper an? Wie siehst du aus? Welche Erfahrungen kannst du dann auch erleben? Also nicht nur das Ziel definieren, sondern auch sich viel mit dem Ergebnis erstmal beschäftigen und das Ganze in irgendeiner Form wirklich bildhaft zu machen. Unser Gehirn reagiert sehr, sehr stark auf Bilder. Deshalb ist es quasi nur der halbe Schritt, das Ganze aufzuschreiben. Besser wäre es tatsächlich wirklich, es entweder in Form von einem gemalten Bild oder einer Collage oder eben den Tagträumen, mein persönlicher Favorit, den Tagträumen, das tatsächlich wirklich in Bilder zu übersetzen und das auch regelmäßig zu tun. Ne? Nicht nur einmal, sondern wirklich immer und immer wieder sich einfach vorzustellen, wie sieht das dann aus, wenn ich mein Ergebnis habe, weil das stärkt, wie gesagt, auch immer noch mal das große, große Warum. Und wir beschäftigen uns immer sehr, sehr viel mit dem Was und dem Wie und vergessen dabei, dass das Warum das ist, was uns letztendlich auf Strecke motiviert und antreibt im positiven Sinne. So, also das ist Schritt 1, Zieldefinition, Ergebnis ausmalen quasi und das erstmal haben. So. Und dann geht es darum, einen Plan zu machen. Also, welche Schritte sind denn tatsächlich notwendig, damit du dieses Ziel erreichst? Und so sehr ich Pläne liebe und so sehr mir Pläne auch immer dabei helfen, auch Sicherheit und Struktur zu befriedigen, muss ich natürlich auch langsam einsehen, dass die großen, großen Pläne oftmals gar nicht die besten sind. Das hat natürlich was damit zu tun, und das ist ja auch für uns alle die große Lehre wahrscheinlich auch aus dem letzten Jahr, das hat natürlich was damit zu tun, dass es ganz, ganz viele Faktoren immer gibt, die von außen kommen, also die wir tatsächlich gar nicht direkt beeinflussen können und erst recht nicht kontrollieren können und die einfach Pläne dann auch gerne mal irgendwie umschmeißen. Das ist so der eine Grund. Der andere Grund, der hat gar nicht so viel mit Corona und externen Faktoren irgendwie zu tun, ist tatsächlich, dass ich für mich selber persönlich auch nochmal im letzten Jahr gemerkt habe, dass es manchmal auch gar nicht so sinnvoll ist, langfristige große Pläne zu machen, also mit irgendwie 3 Millionen Unterschritten und dann eben alles durchgeplant bis zum 31.12., weil ich merke, dass manchmal nach 3 Schritten einfach es besser ist, sich nochmal umzudrehen und zu gucken, waren diese 3 Schritte jetzt die richtigen, und dann erst zu überlegen, was ist Schritt 4 oder 5. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich im letzten Jahr die Ausbildung zum Agile Coach gemacht habe, also dieses ganze Thema agiles Arbeiten, wo ja der langfristige Plan überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern ich, da geht's ja letztendlich im agilen Arbeiten, geht's ja darum, kleine Schritte zu machen, ein erstes Mini-Ergebnis erstmal zu haben, Prototypen zu entwickeln, damit rauszugehen, zu gucken, was passiert, wie reagieren Kunden darauf, und erst dann wirklich sich zu überlegen, was ist der nächste Schritt. Und tatsächlich merke ich, wie das immer mehr auch bei mir in Fleisch und Blut übergeht, also auch so diese Grundhaltung dazu. Und insofern ist meine Empfehlung, mach nicht unbedingt den großen Plan für dieses Jahr oder erst recht nicht den großen Plan für die nächsten 5 Jahre. Natürlich sollte man eine Vision haben. Ne? Darüber haben wir ja auch im Dezember gesprochen. Und diese Vision gilt natürlich nicht nur für die nächste Woche, sondern die gilt bestenfalls tatsächlich für die nächsten Jahre. Aber eine Vision ist was anderes als ein Plan. Eine Vision ist ein Bild davon, wie in der Zukunft etwas aussehen soll, kann, darf. Ein Plan heißt tatsächlich einzelne konkrete Schritte, bestmöglich noch mit einem Enddatum, mit einer sogenannten Deadline zu versehen und die dann auch nach und nach irgendwie umzusetzen. Und davon merke ich, komme ich einfach immer mehr weg, das sozusagen Pläne auf lange Strecken zu machen. Ich fange an, mir nur noch zu überlegen, was sind die nächsten 3 bis 5 Schritte. Und in den nächsten 3 bis 5 Schritten, wenn ich die mache, dann komme ich natürlich nicht irgendwie zu dem Punkt, den ich mir ursprünglich in meiner Vision vielleicht mal erarbeitet habe, noch nicht mal ansatzweise. Es sind erstmal einfach nur 3 bis 5 Schritte. Aber es gibt mir einfach auch die Möglichkeit, dann nochmal neu zu denken und zu überlegen, ist denn jetzt 6, 7 und 8 als Schritt auch das Richtige? Und wenn ich mir die Entwicklung von Stressismus zum Beispiel angucke, wenn ich mir da angucke, was ich im letzten Jahr im März auf Listen geschrieben habe, was ich alles noch tun sollte, tun muss, tun will, irgendwie, um Stressismus wachsen zu lassen, dann merke ich, dass ich da einfach über die letzten Monate einfach ganz, ganz viel auch zwischendurch wieder runtergekippt habe, weil ich gemerkt habe, das ist vielleicht jetzt noch gar nicht sinnvoll oder ich kann das vielleicht jetzt auch noch gar nicht oder festgestellt habe, das macht generell gar keinen Sinn, weil ich natürlich auch über so einen ganzen Zeitraum ja immer wieder lerne. Also wenn ich sage, mach einen Plan, dann heißt das, überlege dir, was sind die nächsten 3 bis 5 Schritte. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Klientin, da war sozusagen das Ziel, ich kriege jetzt die genaue Formulierung nicht mehr hin, aber da war sozusagen das Ziel, ich will mich nicht mehr von der Arbeit auffressen lassen quasi. Ne? Also ich möchte nicht mehr, dass meine Arbeit irgendwie mein gesamtes Leben komplett dominiert und ich irgendwie dann immer wieder in Phasen komme, wo ich einfach nicht mehr aufstehen kann, weil alles zu viel wird und so. Und dann wird ein 5-Punkte-Plan einfach erarbeitet. Mit erstmal so kleinen Sachen wie, ich werde ab sofort im Durchschnitt nicht mehr als 40 Wochenstunden arbeiten. Ich werde an 3 Tagen in der Woche Pilates machen. An den Tagen, an denen ich nicht Pilates mache, gehe ich mindestens 1/2 Stunde spazieren. Also wirklich erstmal kleine Schritte formuliert. 5 Punkte waren es am Ende. Und dann ist wichtig, und jetzt kommen wir sozusagen endlich mal auch zum Thema Routine. Und dann ist es tatsächlich wirklich wichtig, die einzelnen Sachen aus diesem Plan, aus diesem Mini-Plan, in eine Routine zu überführen. Und dann auch sie so zu formulieren, dass eine tägliche Erfolgskontrolle auch möglich ist. Also, dass du wirklich irgendwo für dich sichtbar in der Wohnung, wo auch immer, das jeden Tag sozusagen kontrollierst und einen Haken machst oder durchstreichst oder was auch immer dir da den meisten motivatorischen Effekt irgendwie gibt, um jeden Tag zu kontrollieren, habe ich meinen 5-Punkte-Plan, meinen 3-Punkte-Plan, was auch immer, tatsächlich heute umgesetzt. Also deshalb zum Beispiel haben wir jetzt bei diesem 5-Punkte-Plan es so gemacht, dass wir gesagt haben, 3-mal die Woche Pilates, an den anderen Tagen spazieren und das ist dann quasi ein Punkt, den man dann eben mit einem Häkchen jeden Tag versehen kann, bei der Frage, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht erreicht. Ne? Tägliche Erfolgskontrolle, das ist ganz wichtig, dass wirklich solche Sachen in eine tägliche Routine gehen und du jeden Tag überprüfst, habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht. Ich bin normalerweise kein großer Freund von diesen Habit-Trackern, die man sich dann auch so in seinem Bullet-Journal irgendwie malen kann. Ne? Wie war heute, habe ich heute wirklich 2 Liter Wasser getrunken und wie war meine Stimmung und da. Ich bin auf Strecke kein großer Freund davon, weil ich glaube, dass diese Habit-Tracker auch so ein bisschen wieder Erwartungen an uns selber stellen, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen jeden Tag dann wirklich auch auf einem Optimum sind und perfekt sind. Aber für so Mini-Veränderungsprozesse finde ich es tatsächlich wirklich gut, in einem Kalender oder in einer Liste oder wie auch immer wirklich tatsächlich jeden Tag mit zu protokollieren, habe ich jetzt tatsächlich alles von meiner neuen Routine auch wirklich jeden Tag umgesetzt. Ne? Mit Häkchen, mit farbigen Pünktchen, was auch immer dir da irgendwie am Ende einfällt. Wichtig ist, wenn du diesen Plan entwickelst, ändere nicht alles auf einmal. Also wir haben beispielsweise jetzt bei diesem Beispiel mit der Klientin, haben wir außer der Wochenarbeitszeit Pilates spazieren gehen und arbeitsfreie Wochenenden, glaube ich, standen auch noch mit drauf. Also wir haben im Prinzip außer dem Faktor Bewegung und dem Faktor Zeit haben wir nichts groß angefasst. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Also auch wenn du zum Beispiel als Ziel hast, ein gesundes Leben zu führen, dann fang nicht an mit gleichzeitig ausreichend schlafen, ganz viel Bewegung, gesunde Ernährung, super Sozialkontakte und, sondern fang mit einem Punkt einfach an und überleg dir dazu dann die entsprechenden 3 bis 5 Schritte, die du dann auch wirklich erstmal in einer Routine umsetzen kannst. Also um Gottes Willen nicht alles auf einmal verändern. Wie gesagt, unser Gehirn liebt Routinen, aber wenn ich am Montag anfange, etwas Neues zum Frühstück zu essen, dann ist das keine Routine. Es dauert 6 bis 8 Wochen, bis aus einem täglichen Verhalten tatsächlich wirklich eine Routine geworden ist. Das ist übrigens auch der Zeitraum, in dem du die Routine tatsächlich auch, also die tägliche Erfolgskontrolle machen solltest. 6 bis 8 Wochen, wenn es sich um ein tägliches Verhalten handelt, bis das tatsächlich wirklich in eine Routine auch überführt wird. Und erst nach diesen 6 bis 8 Wochen kannst du dir überlegen, was ist jetzt das Nächste, was ich angehen möchte auf meinem Weg zu einem selbstbestimmten Leben, zu einem gesunden Leben, was auch immer sozusagen das große Ziel ist, die große Vision ist, die große Überschrift des Ganzen. Ne? Aber erstmal immer nur eine Sache, also nur ein Thema sozusagen angehen, von mir aus eben, wie gesagt, gerne runtergebrochen in 3 bis 5 konkreten Handlungen, konkreten Schritten und das dann über 6 bis 8 Wochen wirklich durchziehen und jeden Tag kontrollieren, jeden Tag Häkchen machen. Habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht und erst dann den nächsten Schritt gehen. Wichtig in Veränderungsprozessen ist die Regel bzw. das Gesetz, Veränderungen haben immer Vorrang. Ne? Also weil es natürlich in einem Tag, der voll gequetscht ist mit Aufgaben, Anforderungen und Erwartungen, ist es natürlich sehr schnell, dass einfach dann sozusagen das 5-minütige Yoga-Programm oder was auch immer du dir vorgenommen hast, dass das schnell mal hinten runterfliegt, weil eben der Tag es dann wieder nicht, weil der Tag uns einfach irgendwie um die Ohren geflogen ist. Das Gesetz muss deshalb sein, Veränderungen haben immer Vorrang. Das heißt, du tust dir schon einen Gefallen damit, wenn du die Veränderung versuchst, möglichst an den Anfang des Tages zu setzen und nicht an den Ende. Dann hast du sozusagen auch immer schon deine Routine einmal durchlaufen am Tag und kannst dann dich wirklich irgendwie mit dem Chaos des Alltags beschäftigen. Also versuch das möglichst an den Anfang des Tages zu setzen und egal was passiert, Veränderung hat immer Vorrang. Das heißt, selbst wenn der Chef anruft und sagt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell noch hier und so weiter, sorg dafür, dass du im Laufe des Tages trotzdem wenigstens 5 Minuten, ne, es geht nicht darum, etwas perfekt dann an diesem Tag in deinem Veränderungsprojekt umzusetzen. Ne? Also wenn du beim Thema Joggen dran bist und normalerweise 20 Minuten läufst, dann zieh dir einmal kurz die Joggingschuhe wenigstens an, wenn alles gerade irgendwie zusammenbricht. Zieh dir einmal kurz die Joggingschuhe an und geh wenigstens 5 Minuten laufen. Aber wenigstens einmal kurz etwas zur Veränderung tun, damit du auch den Haken hast und damit dein Gehirn, ne, es ist ein Trainingsprogramm für dein Gehirn, sich daran gewöhnt, dass das jetzt deine neue Routine wird einfach. Und diese Routine kann nur entstehen, wenn du es tatsächlich immer und immer und immer wieder ohne Ausnahme, es gibt einfach keine Ausnahmen, wenn es nicht funktioniert, dann wenigstens 5 Minuten, 2 Minuten, ne? Ich mache auch manchmal, dass ich einfach auf die Matte gehe beispielsweise und nur einen Hund, also nur einen Sonnengruß mache. Ne? Aber dann bleibt es tatsächlich einfach in meiner Routine. Ich habe auch nicht jeden Tag Zeit, eine Stunde in aller Ruhe irgendwie Yoga zu machen. Aber dann mache ich manchmal einfach nur einen Sonnengruß, aber dann habe ich einmal wenigstens auf der Yogamatte gestanden und es ist dann einfach weiter in meinem Routinenprogramm. Ganz, ganz wichtig, verabrede dich mit dir selbst. Wenn du eine Veränderung hast, die tatsächlich eine aktive Handlung erfordert, ne, wie zum Pilates gehen oder, mein Kopf ist gerade ganz leer, puff, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, ne? Oder weiß ich nicht, du nimmst gerade zum Beispiel an irgendeiner Challenge teil oder machst irgendeinen Weiterbildungskurs oder so, dann wirklich trag dir einen Termin dafür in den Kalender ein. Verabrede dich mit dir selbst. Wie gesagt, der sollte möglichst weit vorne im Tag liegen, aber wenn es nicht anders geht oder die Handlung selber ist auch irgendwie nicht möglich macht, dass das irgendwie im Laufe der ersten Stunden des Tages passiert, dann von mir aus auch gerne irgendwie am Ende des Tages. Aber vor allem mach einen Termin mit dir selbst. Und ja, natürlich ist das, klingt das erstmal irgendwie so sehr merkwürdig, wenn ich mir in den Kalender eintragen muss, mit einem netten Menschen sprechen, ne, telefonieren, Zoom, was auch immer. Ja, das ist irgendwie merkwürdig, wenn wir uns quasi private Vergnügungen, private Sachen irgendwie so in den Kalender eintragen müssen. Aber gleichzeitig sorgt es dafür, dass wir eine Verbindlichkeit einfach herstellen. Wenn wir erstmal etwas in einem Terminkalender reingetragen haben, wenn wir etwas in unseren Tagesplan integriert haben, dann hat es einfach eine ganz, ganz andere Verbindlichkeit. Und dann ist die Gefahr, dass dein Vorhaben, das, was du tun wolltest an diesem Tag, also nicht nur an diesem Tag, sondern jeden Tag, ja, wir reden ja über Routinen, dass das einfach dir hinten runterfällt und du abends plötzlich irgendwie im Bett feststellst, oh Mist, schon wieder nicht geschafft. Verabrede dich mit dir selbst. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, zum Beispiel wieder mit dem Skaten über hier in Berlin übers Tempelhofer Feld, dann habe ich es mir einfach wirklich morgens um 7 in den Kalender eingetragen. Was auch natürlich die Folge hat, dass ich nicht irgendwelche Termine auch in dieser Zeit annehme, weil da steht schon Inlineskaten. Okay, ich kriege selten Terminanfragen für morgens um 7, aber ich habe es dann einfach auf dem Schirm und mein Handy sagt mir dann auch nochmal, hey, es ist 7 Uhr, du wolltest doch Inlineskaten gehen. Ne? Also gerade für die Anfangszeit, irgendwann nehme ich dann diese Terminserien dann auch wieder raus, wenn es in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn es eine Routine geworden ist. Aber bis dahin, ne? Also wenn jetzt das Wetter auch wieder ein bisschen sportfreundlicher wird, dann werde ich das auch machen und dann muss ich natürlich auch wieder anfangen, dass das Skaten zu einer Routine wird. Und dann gibt es wieder eine kleine Terminserie in meinem Kalender. Also verabrede dich mit dir selbst. Auch weil Verabredungen mit dir selbst den gleichen Wert haben sollten wie Verabredungen mit Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten, Kunden, was auch immer. Mit einem Kunden würdest du auch nicht einfach irgendwie so mal schnell irgendwie sagen, ach nee, ist ja nicht so wichtig und den Termin löschen. Also mach es zu etwas Bedeutsamem, schaffe eine Verbindlichkeit, indem du einfach einen Termin in deinen Kalender dafür einträgst, dich mit dir selber dazu verabredest. Und ganz, ganz wichtig hier nochmal der Hinweis, sei nett zu dir, sei nett zu deinem Schweinehund. Hör dir gerne auch nochmal die Folge von letzter Woche an. Mach die Erwartung nicht so groß und sei vor allem nett zu dir, auch wenn du vielleicht mal einen Tag hast, wo es dir ganz, 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 ganz schwer fällt, irgendwie vom Sofa aufzustehen und dich nochmal zu einer Runde Yoga irgendwie zu bewegen oder was auch immer. Es ist in Ordnung. Und ja, natürlich habe ich gerade die ganze Zeit gesagt, es darf keine Ausnahmen geben und 6 bis 8 Wochen und so weiter, aber es wird Tage geben, wo es einfach eine Ausnahme ist. Und es ist völlig in Ordnung, wenn das auch mal passiert. Wir werden uns nächste Woche in der Folge mit genau diesem Thema beschäftigen. Also was passiert, wenn ich es mal nicht schaffe? Was passiert auch, wenn ich vielleicht sogar eine Rolle rückwärts mache und irgendwie einen Rückschlag erleide, wieder ein Verhaltensmuster irgendwie zurückgehe? Damit werden wir uns, wie gesagt, nächste Woche beschäftigen. Vorab schon mal, sei dir gesagt, ne? Ich gebe dir nicht einen Freifahrtschein für die nächsten Wochen irgendwie dann gar nichts mehr machen. Darum geht es nicht, aber du kriegst einen Entschuldigungszettel von mir für einmal nicht motiviert sein, einmal nicht groß und stark sein und es einfach dann vielleicht nicht machen. Ne? Das ist völlig in Ordnung, aber bevor du es gar nicht machst, heute oder morgen, frag dich, wie gesagt, wenigstens, ob es nicht trotzdem wenigstens möglich ist, für 5 Minuten das umzusetzen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es dann nicht funktioniert, wie gesagt, sei nett zu dir selbst. Veränderungsprozesse, egal was da verändert wird, egal ob es nur in Anführungszeichen das regelmäßige Joggen ist oder ganz große Transformationsprozesse bei dir selbst oder in Organisationen. Der Rückschlag, die Rolle rückwärts gehört dazu. Das passiert. Das passiert allen, auch mir. Ich könnte jetzt Sachen erzählen. Ha. Nein, aber sei da einfach nett. Das ist einfach, es gehört zum Leben dazu. Und dann stehen wir wieder auf, rücken unser Krönchen zurecht und dann geht es auch weiter. Zum Abschluss noch eine kleine Empfehlung, die dir dabei hilft, tatsächlich wirklich tägliche Routinen auch besser umzusetzen. Dazu will ich jetzt aber gar nicht so ausführlich sprechen, weil da gibt's eine großartige Website zu und es gibt eine App dazu, die dir, wo alle Informationen stehen und wo auch großartige kleine Videos dazu gemacht worden sind, produziert worden sind, um dir das alles zu erklären. Das können die, die es erfunden haben, viel, viel besser als ich. Ich spreche über Whoop. Finde ich eine tolle Abkürzung. Whoop. Es gibt die Whoop-Methode. WHOOP. Google das einfach mal. Ich gebe dir natürlich auch den Link in die Shownotes rein. Wie gesagt, guck aber auch in deinem App Store nochmal nach. Das gibt's als App auch. Guck dir aber, wie gesagt, vorher auf jeden Fall auch, guck dich da auf der Webseite von denen nochmal um dir das Ganze nochmal wirklich zu erklären. In der App, glaube ich, kommt's ein bisschen sehr klein irgendwie daher und man denkt so, verstehe ich nicht so ganz. Wenn man sich dann aber mit der Methode beschäftigt, dann merkt man, das hat schon durchaus Hand und Fuß und ich habe es tatsächlich auch schon sehr, sehr häufig angewendet und praktiziert und kann aus eigener Erfahrung berichten, das hilft ungemein. Da geht es letztendlich auch noch mal ein bisschen darum, festzulegen, ne, was ist eigentlich mein Wunsch, was ist sozusagen Outcome, also mein Ergebnis, das ich anpeile, was könnte aber auch ein mögliches Hindernis sein und was ist der Plan? Und dann baut man im Prinzip so eine Wenn-Dann-Konstruktion für sich auf und das Krasse ist einfach, dass durch diese Beschäftigung mit einem möglichen Hindernis, also zum Beispiel, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, was auch immer, durch diese Beschäftigung mit dem Hindernis und der gleichzeitigen Definition eines Planens, also was tue ich, wenn dieses Hindernis plötzlich in meinem Weg steht, verschwinden diese Hindernisse auf wundersame Weise. Unser Gehirn ist wirklich ein ganz, ganz großes Mysterium. Also probier das gerne mal aus. Whoop. WHOOP. Wie gesagt, gibt's eine großartige Website dazu und auch eine App, wo du das dann einfach auf dem Handy machen kannst. Kann ich selber persönlich nur empfehlen. Und nächste Woche, wie gesagt, geht es dann um das Thema Rückschläge. Was mache ich denn, wenn es nicht so funktioniert? Wenn ich versagt habe, gescheitert bin. Ne? Und dann werde ich dir natürlich vor allem erzählen, dass Versagen und Scheitern was ganz, ganz anderes ist. Also insofern, hab eine gute Zeit, komm gut durch diese Zeit und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zu spammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gern all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Deine Thea.